redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, die SED. Also die SED-Vorfolgeorganisation sozusagen, weil die PDS war ja dann die Nachfolgeorganisation.
Ja.
Fällt mir so gerade so ein, das gibt Leute, die machen das heute noch, ne? 30 Jahre danach sagen die immer, das ist ihre Nachfolgeorganisation der SED.
Ja, klar.
Wenn wir so lange die CDU als Nachfolgeorganisation der NSDAP bezeichnen.
Nein, des Zentrums, schon was des, los. Zentrums, des Zentrums, des Zentrums, nicht der NSDAP.
So, ja, aber zurück zur SED.
Genau.
Wann fing die an?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Reines DDR-Kind, ne?
Das ist ein reines DDR-Kind. Ehrlich gesagt, es ist ein Ostzonen-Kind. und das jetzt
Wort
wirklich wertfrei
Zeiten, ja.
gesagt. Weil damals hieß es tatsächlich Ostzone, Westzone und so weiter. Das war vollkommen klar. Die Ostzone war unter dem Kommando der Sowjetunion und die Sowjetunion wollte in der DDR der späteren und natürlich auch in anderen osteuropäischen Ländern Einparteienstaaten organisieren. Mhm. So nämlich wie auch in der UdSSR mit der KPdSU und mit einem starken Mann an der Spitze dieser Partei, der sozusagen die Partei lenkt, damit die Gesellschaft ich sag mal, an der Leine hat, aber eben auch die Regierung leitet. Und insofern ist dann alles aus einem Guss, wenn man es mal positiv sieht.
War.
Und nun hatten sie in der DDR der späteren das Problem, dass sich kurz nach dem Krieg alle Parteien wieder gegründet haben, die während der Nazizeit verboten waren. Dazu gehörte natürlich die SPD, dazu gehörte aber eben auch die KPD und dazu gehörten natürlich auch CDU und FDP. Und die wollten aber eben nicht sowas haben, wie wir in der Westzone dann hatten, mit unterschiedlichen Parteien, mit Koalitionsnotwendigkeiten, mit Absprachen, mit Politiken, mit politischen Diskussionen, die eben aus Pro und Contra bestehen, sondern sie wollten eine Einheitspartei haben und haben dazu die Idee erfunden und erkoren, die Kommunisten und die Sozialdemokraten zusammen in eine Einheitspartei, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands zu packen, die dann, ich sag mal, so eine Art KPdSU im Miniaturformat sein sollte.
War denen damals eigentlich nicht klar, dass sie damit die Basis für eine Diktatur legen oder war es ihnen egal?
Oder das
wollten
ist die Frage,
sie eine Diktatur?
Ja, das ist die Frage, die man nur stellen kann 70 Jahre später. Weil als die das damals gemacht haben, waren sie davon überzeugt, dass das sozusagen der alternative Weg ist, der andere Weg zu dem, der in den Nationalsozialismus geführt hat. Hm. Und die haben es zunächst einmal natürlich auch gemacht, um zu unterdrücken oder um sich selbst an die Spitze zu stellen. Also Walter Ulbricht zum Beispiel war natürlich daran interessiert, jener zu sein, der also da was zu sagen hat. Aber sie haben es jetzt nicht vordergründig gemacht, um eine Diktatur aufzubauen, weil sie ja auch nicht von der Sowjetunion gesagt haben, dass es eine Diktatur ist.
Aber sie haben ja im Dritten Reich gesehen, dass es eine Diktatur ist und die Organisation, also ein Mann an der Spitze und nur eine Partei, das ist ja...
Das sagst du heute.
Ja.
Das sagst du heute zu Recht. Aber damals haben sie das anders gesehen. Ja. Sie haben das, was da, man darf es nicht betrachten nach dem, was bei rausgekommen ist, sondern man muss betrachten, wie haben die 1946
das gemeint.
Ja. Und es gab auch Sozialdemokraten, selbst wenn man das jetzt nicht glauben mag, die gesagt haben, ja, das ist richtig. Die Einheit der Arbeiterklasse ist richtig. Und dazu ja. muss man dann doch wieder ein kleines Stückchen zurückgehen und einfach mal sich vor Augen halten, wie diese beiden Parteien sozusagen miteinander gerungen haben. Und ich beginne, das ist ein ganz, ganz kleiner Miniaturrückblick, im Jahr 1914. Da beginnt nämlich der Erste Weltkrieg und es hat direkt am Anfang im August und dann nochmal im Dezember einen kaiserlichen Antrag gegeben von Wilhelm II. Kriegskredite zu bewilligen. Und diese Kriegskredite waren natürlich massiv notwendig, um den Krieg überhaupt zu führen. Mhm. Und der erste Kredit wurde mit Einheitsmeinung von der SPD zugestimmt. Niemand war dagegen, aber es hat in der Fraktion eine Probeabstimmung gegeben. Und da gab es von 100 Abgeordneten, die die SPD 1914 in den Reichstag stellte, 14 Nein-Stimmen. Die haben sich dann, diese 14 Leute haben sich dann unter Fraktionszwang nehmen lassen und haben gesagt, okay, bei der richtigen Abstimmung stimmen wir mit der Mehrheit. Im Dezember des gleichen Jahres 1914 steht Karl Liebknecht im Reichstag auf und sagt, ich stimme nicht für diese Kriegskredite und löst damit etwas aus, das letzten Endes dazu geführt hat, dass 2-3 Jahre später die unabhängigen Sozialdemokraten entstehen, die berühmte USPD. Und diese USPD ist im Grunde genommen eine Linksabweichung der Mehrheitssozialdemokraten, die dann auch aus der Partei rausgeschmissen wurden und die immer gegen alle Kriegshandlungen und Kriegskredite gestimmt haben, solange es noch notwendig war, also bis Ende 1918. Ende 1918 kommt zu diesen USPD-Leuten ein Teil dazu, der sehr berühmt geworden ist, nämlich der Spartakusbund. Der Spartakusbund ist eine Links-Links-Abweichung sozusagen der Sozialdemokraten.
Haben wir auch alle schon Sendungen drüber gemacht, ne? Muss ich mal
genau,
auspopeln.
Genau, da ist
also schreibe ich schön bei in die Shownotes, genau.
Genau, da ist Rosa Luxemburg bei, da ist Karl Liebknecht natürlich dabei. Und ein Teil dieser Leute gründen am 01.01.1919 die KPD. Mhm. So, und damit muss man Folgendes festhalten. Zwei wichtige Punkte sind das. Erstens mal, die SPD häutet sich zum ersten Mal. Wenn wir diesen Prozess der Häutung durch die Geschichte der Sozialdemokratie nachverfolgen, dann wird das noch 4-mal passieren. Ja. Bis zum heutigen Tage, wo sie in den Umfragen bei etwa 17% liegen.
Exkurs. Denkst du, ist es möglich, dass die SPD sich nochmal häutet oder ist das jetzt der Kern sozusagen, was wir da sehen?
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Es gibt eine gewisse Sturheit innerhalb der SPD, an einmal getroffenen Entscheidungen festzuhalten. Und eine davon, das geht, wir können das nicht im Ganzen machen, weil das ist natürlich eine große Geschichte dieser SPD, deswegen packen wir das hier nicht alles rein. Aber eine von diesen Grundsatzentscheidungen wurde mit den drei Programmen, die am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aufgesetzt wurden, betoniert. Ja. Nämlich, wir sagen der Revolution nein. Wir sind eine staatstragende Partei. Wir werden keine Revolution machen. Wir gehen nicht mit Marx auf die sozusagen unabwendbare proletarische Revolution. Ja. Wir lehnen die Diktatur des Proletariats ab, aber wir sind trotzdem Marxisten. Mhm. Ja, das waren sie bis 1959, bis zum Godesberger Programm. So, und dieser Spagat hat dazu geführt, dass eben 1917 die USPD und 1919 die KPD links von der SPD Parteien gegründet haben, die bei Wahlen durchaus schmerzhafte Verluste herbeigeführt haben. Also ich will mal zwei Wahlen am Anfang der Weimarer Republik sagen. Da war die SPD staatstragend mit 37%. Die USPD hatte irgendwie lächerliche 6 oder 7. Bei der nächsten Wahl, die war etwas ein Jahr später ungefähr, kommt die USPD auf 17 und die SPD auf 22. Das heißt, genau diese Differenz ist letztendlich zulasten der SPD gegangen. Hatte natürlich auch noch viele andere Gründe, aber egal, es ist zulasten der SPD gegangen. Dann verschwindet die USPD wieder und viele Leute gehen wieder zurück in die SPD. Die ist dann auch nicht mehr in der Regierung. Andere gehen zur KPD. Und man kann an den Wahlergebnissen der Weimarer Republik sehr schön ablesen, dass die SPD allmählich, ich sag mal, aus der wirklich tragenden Fraktionen des Reichstages eher so in die Mitte rückt, währenddessen an der linken Seite die KPD hochkommt. So, und der entscheidende Punkt ist jetzt, diese gespaltene Arbeiterbewegung, ja, sieht sich Ende der 20er Jahre der NSDAP gegenüber.
Ja.
Ja, und die streitet letztendlich auch mit ihnen um die Gefolgschaft der Arbeiter, so erstaunlich das klingt, aber es sind viele Arbeiter, die NSDAP wählen. So, und wenn man jetzt sich die Wahlergebnisse anschaut, dann hätten SPD und KPD im Reichstag 1933 37,3% der Sitze gehabt. Mhm. Die NSDAP hatte aber nur 33.
Ja.
So, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass es da auch schon viele Leute gegeben haben dürfte, die gesagt haben, warum gehen wir nicht zusammen mit denen?
Dann weil die SPD sowas grundsätzlich nicht macht.
Eben, dann könnten wir diesen Typen verhindern. Es hat es bestimmt gegeben, aber sie haben es eben nicht gemacht. Und daraus, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass am Ende der Weimarer Republik die Sozialdemokraten in den Augen der Kommunisten Sozialfaschisten waren. Und die Sozialdemokraten in Form des späteren Vorsitzenden Kurt Schumacher, rot lackierte Nationalsozialisten. Mm. So, und mit solchen Anschuldigungen kann man natürlich schlecht,
ich sag mal, gemeinsam. Du meinst, die KPD waren rot lackierte Nationalsozialisten.
Ja. Was habe ich gesagt?
SPD, also du hast zweimal SPD, aber ist
egal. Die KPD. Ja, ja. So, und das hat dazu geführt, dass beide nichts bekommen haben. Beide saßen letzten Endes im Gefängnis. Beide Parteien wurden verboten. Viele von denen, die sich in der Weimarer Republik bekämpft haben, bis aufs Messer, haben sich dann in Moskau wiedergefunden. Mhm. Die Geschichte zwischen Walter Ulbricht und Herbert Wehner ist sehr schön nachzulesen. Da kann man das ist so, an diesen beiden Figuren kann man das gut sehen. Beide leiden unter den stalinistischen Säuberungen in Moskau. Es gibt 200-300 Erschießungen von KPD-Funktionären in Moskau, von deutschen KPD-Funktionären. Das ist wirklich echt eine ganz, ganz schwierige, ein ganz schwieriges Kapitel, mit dem sich die Kommunisten rumzuschlagen hatten.
Und trotzdem ist Ulbricht denen treu geblieben.
Ja, das ist ja das Problem. Du bist im Grunde genommen, eigentlich wussten sie schon 1946, was Stalin für ein Typ ist, aber sie haben eben gesagt, die noch größere Bedrohung sind die Faschisten und um die zu bekämpfen, musst du sowas tun, was Stalin eben gemacht hat. Und die hielten dann für sich zugute, und das müssen sie auch, das können sie auch. Die KPD hat das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet mit Offizieren, die im Widerstand gegen Hitler waren. Es gab viele von ihnen mit beeinflusste Widerstandszellen, zum Beispiel die Rote Kapelle. Die SPD war im Exil in Prag bis 1938 und hat versucht, über eben eine softere Methode, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nämlich die SOPAD-Berichte, also die Berichte aus Deutschland über die soziale Lage, die kann man heute noch im Kleindruck nachlesen, die sind wirklich erstaunlich. Da wird also ziemlich genau geschildert, was in Deutschland los ist. Also jeder versucht auf seine Weise, ich sag mal, unterschiedlich dagegen zu agieren, aber sie tun es eben nicht gemeinsam. Und damit ist es auch 1946 natürlich schwierig, aus diesen beiden Parteien eins zu machen, weil eben viele Leute diese Erfahrung hatten.
Ja.
So, und jetzt stehst du vor den Trümmern des Zweiten Weltkrieges, vor dem absoluten moralischen Elend, das hinter den Nazis sozusagen herkommt, und sagst, was machst du jetzt? Du stehst unter dem Einfluss der Sowjetunion, du stehst unter dem Einfluss Stalins, du hast die Rote Armee vor der Haustür und du kriegst den Auftrag, eine Einheitspartei zu gründen und einen neuen Staat aufzubauen, bei dem du dann selbst die Führungsposition innehast.
Mhm.
Und das hat natürlich auch den ein oder anderen Sozialdemokraten dazu gebracht, Leute, jetzt lasst uns eine Lehre aus der Geschichte ziehen und sagen, wir bringen jetzt diese Arbeiterbewegung wieder zusammen in eine Partei und sind damit ein Fundament und eine Basis gegen einen möglicherweise wieder aufkommenden Faschismus in unserem Land.
Okay, ja, so rum ergibt es Sinn, ja.
Genau,
ja.
Und so rum muss man es auch sehen, und man kann nicht sagen, hinterher steht dann der Honecker 1989, überlegt doch, und das ist das Dramatische sozusagen, was dann daraus geworden ist. Das ist ja auch das Dramatische, was die DDR uns hinterlassen hat. Ja, dass dieser Versuch, der ja auf dem Papier ganz großartig aussieht, so in die Hose gegangen ist, dass du ihn nie wieder wirst wagen können, jedenfalls nicht in unser beider Lebzeiten, sondern das ist einfach, ja, das ist
total einfach diskreditiert, weg. Ja.
So ist es.
Ja, 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 ja.
So, das heißt also 46 hast du dann die berühmte SED, und du hast Hauptfiguren natürlich, klar, das ist Stalin, das sind Grotewohl und Pieck und im Hintergrund auch schon Ulbricht und ganz im Hintergrund auch schon Honecker. Also du hast im Grunde genommen die Strukturen, die dann später sich durchsetzen, schon eindeutig da. Und du hast das gleiche Prinzip in den anderen Staaten des Ostblocks. Also 1948 wird die polnische Vereinigte Arbeiterpartei gegründet. 1948 wird die tschechoslowakische Kommunistische Partei gegründet. 1949 wird die Partei der ungarischen Werktätigen gegründet. Das sind alles im Grunde genommen die gleichen Prozesse, die da stattgefunden haben. Also Verbot alternativer Parteien, Versuch, alle, die sozusagen jetzt rausfliegen, zu umarmen und in die neue Partei reinzutun und Personen an die Führungsstelle zu setzen, wie zum Beispiel Wilhelm Pieck von der KPD. Das ist einer von denen, der eigentlich bei der SPD war, 1914, dann in die USPD gegangen ist, 1917, und dann in die KPD 1919.
Also eine stabile sozialistische Biografie sozusagen.
Absolut, ja. Absolut. Und im Übrigen ist auch stabile sozialistische Biografie, das darf man auch mal so am Rande erwähnen, dass ein gewisser Herbert Frahm in Lübeck im Alter von 17 Jahren einer anderen Linksabweichung der SPD, das war dann die zweite Häutung, nämlich der SAP 1931 beitritt, weil er genau diese Einheitsfront wollte. Er wollte wie die SAP insgesamt gemeinsam mit der KPD und den Gewerkschaften eine sogenannte Einheitsfront gegen die Nationalsozialisten.
Kommt der Brandt, ja?
Der Willy Brandt, der später im Exil in Norwegen den Namen Willy Brandt angenommen hat.
Na gut, der hat's dann irgendwann begriffen gehabt, ne?
Der hat es begriffen.
Na gut, die SED-Bonzen werden es auch irgendwann begriffen haben. Sie werden vor allen Dingen sehr schnell begriffen haben, dass sie sehr viel Macht haben und von der nicht viel abgeben wollen, ne?
Ja, die SED-Bonzen haben am Anfang erstmal begriffen, dass sie entweder im Knast saßen, wie zum Beispiel Honecker, der hat 10 Jahre im KZ gesessen und im Gefängnis, oder eben andere wie Grotewohl, die darunter unter dem Nazi-System zu leiden, also körperlich und seelisch und psychisch und physisch zu leiden
das, hatten. Das muss man ja sich auch mal, also es sind ja auch so Gedanken, die laut zu äußern, da wirst du ja sofort angeschrien für, aber wenn man sich auch mal aus der Zeit von damals betrachtet, was diese Leute mit ihrer KZ-Erfahrung, mit ihrer Hafterfahrung, mit ihrer Verfolgungsgeschichte und so weiter, was die auf die Beine gestellt haben dann letztendlich, die haben einen Staat gegründet. Eben. Das ist schon wirklich faszinierend. Also eigentlich muss man so abstoßend, dass dann letztlich geworden ist, so viel Hochachtung muss man auch vor denen haben, dass die...
Siehst du, jetzt hast du doch was gelernt.
Ich naja, nee, das ist... ja,
ist nie zu spät.
Ne, siehst du, wie viele Jahre machen wir das schon? Jetzt endlich hat Holger was begriffen.
Ja, Holger hat es. Ich will aber nochmal sagen, es gab eben auch die anderen. Das war zum Beispiel Otto Grotewohl. Der war erst in der USPD und dann wieder in der SPD.
Ah, ja.
Ja. Also das war, der hat dann den anderen Schritt gemacht. So, und diese beiden Figuren waren innerhalb ihrer Reihen sehr anerkannt. Menschen und die schütteln sich jetzt die Hände, was dann ja auch das Symbol der SED geworden ist. Also die beiden Hände, die sich schütteln, SPD und KPD, soll das symbolisieren. Und die haben am Anfang tatsächlich ein großes Vertrauen gehabt bei den Menschen, weil eben alle dachten, wir sind jetzt aus der Scheiße auferstanden, aus den Ruinen, wie es in der Nationalhymne dann heißt, und bauen eben jetzt ein neues Deutschland auf, wie die Zeitung hieß. Und das hat alles im Grunde genommen einen Sinn. Also es hatte, selbst wenn wir diesen Sinn heute nicht sehen oder ihn einfach leer finden, es hatte damals eben einen Sinn und das muss man sozusagen beurteilen. Man kann aber jetzt trotzdem natürlich die Frage stellen, das muss man auch, warum ist denn die SED eigentlich gescheitert und mit ihr die DDR? Das hat ja nicht etwas zu tun mit dem Jahr 1989, das war ja nur sozusagen der Zünderfunken, das war ja nur sozusagen der letzte Tritt. Also sie sind, wenn ich das richtig auch in der Sendung danach vollzogen habe, sie sind gescheitert an zwei wesentlichen Grundmustern. Einmal, es fehlte die Freiheit. Also wir müssen jetzt nicht FDP wählen, um das zu erkennen. Ohne Freiheit sind Menschen unglücklich. Also und zwar wirklich unglücklich. Also so, dass sie auch dann irgendwann aufschreien. Und das Zweite ist, es war einfach ökonomisch derart unzulänglich, dass man nach einer gewissen Zeit sagen konnte, Leute, das geht so nicht. Also wir können das einfach nicht so weitermachen. Und sie haben es trotzdem weitergemacht. Das war wirklich ein schwerer Fehler. Hätten sie zum Beispiel so etwas versucht wie Kuba heute, ja, oder wie China dann letztendlich auch gemacht hat, also einerseits ein sozialistisches Wirtschaftssystem so ein bisschen aufrechterhalten, andererseits aber kapitalistische Freiheiten zu gewähren.
Wohlstand zu
Privatbesitz,
also sowas.
Wohlstand.
Genau,
ja. Mit der Reisefreiheit ist es in China auch nicht so einfach, aber auf jeden Fall nicht mehr so kompliziert und so strikt wie zu Zeiten der DDR, ohne jetzt China hochzuhalten. Ich will das nur als Beispiel sozusagen gesagt haben. Und also auf diese beiden fehlenden oder sagen wir auf diese beiden großen Mängel trifft dann eben Mitte der 80er Jahre so etwas wie Michael Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika. Und dann kann man sich ja wirklich vorstellen, da das auch in anderen Ostblockstaaten so war, wie ich jetzt gerade gesagt habe, fehlende Freiheit, unzulängliches ökonomisches System, dann kann man auch verstehen, warum diese beiden Worte bei den Menschen derartig etwas ausgelöst haben. Ja? Also die sehen auf einmal, da kommt einer, der diese beiden Knackpunkte angeht und sagt, die müssen wir jetzt wegmachen. Jetzt ist das...
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, was das damals auch für ein... Was für ein Raunen um die Welt ging.
Ja,
das ist. Genau. Ich war ja noch recht jung, aber das habe sogar ich habe verstanden, dass da gerade was wirklich, wirklich Großes passiert.
Absolut. Ja. Es ist, also der Mann, der ist ja jetzt gerade 90 geworden.
Glasnost, Perestroika, wann war das? 83, 84, wann war das?
Er ist 85 ist er Generalsekretär geworden. Okay. Und
da war ich ja
im
gar nicht
März
so
85. Jung. Und dann, aber das war vorher schon in der Rede sozusagen, aber da hat er es dann versucht durchzusetzen. Ja. Er hat es ja auch schon vorher, als er auf Staatsbesuchen war in England und Amerika, hat das ja auch da schon erzählt, was er vorhat. Um einfach zu begreifen, warum dann die SED auch so sang- und klanglos verschwunden ist und warum keiner mehr ihr eine Träne nachweint, ist eben, dass sie diese beiden wesentlichen Merkmale menschlichen Lebens einfach ignoriert hat und unterdrückt hat. Mhm. Und die Gesellschaft mit einer völligen Sinnentleerung, mit Parolen, mit Massenkundgebungen und einem relativ tristen Alltag mit massiven Einschränkungen sozusagen versehen hat. Und das Ende der SED und das Ende der DDR sind natürlich zwei Seiten einer Medaille. Und das erklärt auch, warum die Menschen 1988, 89 die Partei fluchtartig verlassen. Fluchtartig.
Ja.
Ja, die haben einfach alles stehen und liegen gelassen, sind weg, weg, weg. So, und das ist etwas, was eben wirklich das so ein bisschen auch symbolisiert.
Und da hat der Deutschlandfunk, der blaue Deutschlandfunk war es, glaube ich, ein Feature zugemacht im Jahr 2020. Und zwar heißt es Herrscher am Ende, die verschollenen Tonbänder des Politbüros. Da geht es wirklich darum, dass unter anderem, wie heißt er denn, Krenz, also ein Mitschnitt praktisch aus dem Politbüro, wo sich hier dann Politbüromitglieder vor irgendeiner Parteiinstanz rechtfertigen müssen. Und diese Parteiinstanz, also diese Parteibosse sozusagen sagen, ja, warum habt ihr das denn nicht gemerkt? Das war doch gar kein Sozialismus, den ihr da betrieben habt. Das heißt, die der Partei treu waren, die haben bis zum Schluss geglaubt, das Richtige zu tun. Das ist ein sehr faszinierendes Tondokument.
Absolut, absolut, absolut. Deswegen sagt der Krenz auch, er hätte die Mauer geöffnet.
Ja.
Ja, das ist, das muss man einfach hinnehmen. Das ist so wie im sogenannten, in Anführungsstrichen, Führerbunker in Berlin. Ja, als die Russen oder die Rote Armee schon, ich weiß nicht, 4 Kilometer von diesem Bunker entfernt Berlin kaputt geschossen hat, saßen da unten irgendwelche Hanseln rum, die immer noch sagten, wir schaffen die Wende noch, wenn die Armee sowieso kommt und so weiter. Ja, das sind nicht nur Durchhalteparolen, sondern das ist auch Überzeugung.
Aber absolut, ja, das hört man in diesem Mitschnitt ganz extrem. Ja. Also du hörst das und denkst dir, ihr werft gerade einem Mitglied des Politbüros irgendwas vollkommen, ja, irgendeinen Fantasievorwurf, das ist echt abgefahren, ja.
Ja.
Und wie heißt er denn? Ich glaube, war das Schalk? Ich glaube, Schalk Golodkowski, der dann rechtfertigt, warum er zu seinem Auszug aus Wandlitz, die mussten dann ja alle irgendwann raus, das Politbüro, hat er dann irgendwie, weiß ich nicht, 40 Bettwäschegarnituren gekauft oder sowas auf Staatskosten und rechtfertigt das halt damit, ja, was soll er denn machen, wenn er wöchentlich das wechselt, wie soll er das denn machen? Und dann sagt halt der Typ aus dem Parteivorstand oder so, sagt halt auch, ja, Alter, wir sind 4 Leute zu Hause, wir waschen unsere Wäsche auch selber. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Tue ich in die Shownotes den Link dahin.
Das das stimmt.
Amüsantes Zeitdokument.
Aber du hattest am Anfang, und das finde ich auch immer wieder faszinierend und erschreckend, gesagt, kann man eigentlich heute noch sagen, die Nachfolgepartei der SED oder sowas?
Ich finde das als Argument immer, also ich sehe Bodo Ramelow, ja, der in der Linke ist, und Ministerpräsident Thüringen. In Thüringen ist jetzt nicht der Sozialismus ausgebrochen, auch nicht irgendwie der Kommunismus oder ähnliches, auch Stalinismus sehe ich da nicht. Trotzdem gibt es eine Szene oder eine Subkultur, die auch Bodo Ramelow vorwirft, dass er die Nachfolgeorganisation der SED sei. Und das finde ich irgendwie, ich finde das intellektuell so unredlich. Darum komme ich dann immer mit der Nachfolgeorganisation der NSDAP, was halt genauso unredlich ist.
Ja, aber das ist wirklich nicht die CDU. Die CDU war eine Opposition zur NSDAP. Aber egal, die gab es da ja auch noch gar nicht. Aber das Zentrum und Adenauer und solche Leute, die saßen im Gefängnis. Also, ich will nur so 2, 3 Zahlen sagen. 1987 hatte die SED 2,3 Millionen Mitglieder. 1989 sind die alle da so mehr oder weniger raus. Und die PDS, also die ja damals dann die Nachfolge angetreten hatte, hatte 280.000, also ungefähr 10%.
Boah. Das Zahlenverhältnis höre ich gerade zum ersten Mal. Das ist ja wirklich dreckig, ey. Meine Güte.
Ja, das Zahlenverhältnis, also 10% sind sozusagen der ehemaligen SED-Mitglieder. Es werden auch ein paar neue in die PDS eingetreten sein. Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber sie hatte im Prinzip ungefähr 10% der des ehemaligen Ausmaßes oder des ehemaligen Stammsatzes der SED-Mitglieder. Ja. So, das macht also einen direkten Vergleich, ist da relativ schwierig. Aber heute die Linke, also wir reden jetzt von Bodo Ramelows Partei, die hat 63.000 Mitglieder. So, und wenn dann immer noch gesagt wird, also wir reden von 2,3 Millionen, die also sozusagen zur Verfügung standen. Ja. Davon sind, wenn das alles SED-Mitglieder wären, 63.000 heute noch übrig. Das ist natürlich dummes Zeug, ja. Weil die Linke hat, da treten junge Leute ein in großen Scharen und die haben überhaupt nichts mit der SED zu tun. Und im Übrigen, jeder, der jünger ist als, sagen wir mal, 40, ja, der kann gar nichts mit der SED zu tun haben. Der ist nämlich dann Jahrgang, was haben wir jetzt heute?
Kommt auch noch dazu, ja.
Ja, der ist Jahrgang 81 oder sowas. Und was soll der mit der SED am Hut haben? Da war der 7 oder 8, als das alles zu Ende ging. Also das ist einfach dummes Zeug. Und das ist aber genau das. Und da komme ich dann zu dem eigentlichen Punkt auch meiner Sorge beziehungsweise meiner Erkenntnis. Es gehört eben auch dazu, dass solche Parteien immer denunziert werden. Als Volksverräter, als vaterlandslose Gesellen, als keine Ahnung. Und ein Teil dieser Denunzierung ist der Rückgriff auf diese schreckliche SED, die ja immer noch für viele Menschen wie das Wort Inflation Fluchttendenzen ja auslöst. Ja,
interessanterweise höre ich diesen SED-Vorwurf und Unrechtsregime und so, höre ich im Wesentlichen von wohlhabenden Westdeutschen.
Ja, ja.
Und gar nicht so sehr von Ostdeutschen, die da Opfer waren. Das ist auch ein ganz interessanter
Effekt. Also ich will es noch mal einmal sagen, ich möchte nicht in irgendeiner Form der SED hier das Wasser reichen.
Ja, Himmel, nein. Also ich will,
Es war eine schreckliche Partei und ganz furchtbar. Und die PDS war auch in meinen Augen nicht so wahnsinnig viel besser, weil auch sie sich als eine Art Kaderpartei verstand und so weiter.
Ach, echt?
Und dieser demokratische Zentralismus, da kann man lange drüber diskutieren, ob das nicht auch irgendwie ganz schrecklich ist. Aber die Linke, die es heute gibt, die hat sich nun wirklich geändert und die hat auch mit dem, was ihre Vergangenheit möglicherweise gewesen sein könnte, nämlich die sozusagen der Link zur DDR, den hat sie so offen aufgemacht und mit ihm sich auseinandergesetzt wie kaum eine andere Partei. Also
ja, die CDU, die FDP, also die ehemaligen Blockparteien haben sich überhaupt noch gar nicht damit auseinandergesetzt, einfach, was sie damals gemacht haben.
Übergegangen, genau. Ja, genau.
Ich weiß jetzt, welcher Kommentar gleich unten in der Kommentarspalte auf der Webseite aufschlägt, nämlich das Parteivermögen der SED. Die hätten sich auflösen und neu gründen müssen, dann wären sie glaubwürdig gewesen.
Ja, das Parteivermögen, da kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil da können schon Staatsanwälte nichts zu sagen und Rechercheure, die viel mehr Möglichkeiten haben als ich. Ich hoffe, es ist irgendwo gut angelegt und dient einem guten Zweck, wenn es denn überhaupt noch da ist. Aber das interessiert mich auch ein Scheißdreck.
Ich habe auch eher den Verdacht, dass Schalk Golodkowski das am Tegernsee versoffen hat oder so.
Ja, ist mir völlig egal. Also Geld ist nicht das Problem, sondern Geld ist immer oberflächlich. Es geht tatsächlich um die Grundstruktur des Denkens. Und da haben wir das Problem. Und wir hatten es auch in der Bundesrepublik. Ich sage das jetzt wirklich noch einmal. Nach der rot-grünen Ära des verehrten Herrn Schröder.
Fischer ist der andere.
Wobei ich diese Worte in Anführungszeichen gesehen haben möchte. Gesetz haben möchte. Nach dieser Ära hat es sehr oft schwarze Regierungen gegeben, nämlich ausschließlich mit Angela Merkel plus FDP oder SPD. Mhm. Und es hat gleichzeitig sehr oft linke Mehrheiten gegeben. Ja.
Ja, ja.
Zwischen der Linken, den Grünen und der SPD. Die hätten regieren können, aus der Opposition heraus. Haben sie aber nicht gemacht.
Unfassbar, oder?
Warum? Unglaublich. So, und das ist der gleiche Wahnsinn, der, also jetzt nicht unter den gleichen Umständen, das ist natürlich klar, aber es ist der gleiche Blödsinn, den sie schon am Ende der Weimarer Republik gemacht haben, wo sie auch gemeinsam hätten regieren können. Es ist die Frage, ob sie damit hätten Hitler verhindern können, das kann ich nicht beurteilen und das kann man nicht sagen, weil es ja konjunktivisch ist, aber sie hätten es auf jeden Fall sehr viel schwerer machen können und sie hätten viele Dinge auch in der Bundesrepublik anders lenken können, nämlich in eine sozialere Bahn und weniger Neoliberalismus und weniger Deregulierungen und weniger, keine Ahnung, was alles da so an Dingen gemacht wurde, die also für die, ich sag mal, arbeitende Bevölkerung eher schlecht war. Das haben sie nicht getan und die Quittung kriegen sie jetzt.
Ja.
Und es ist tatsächlich eine Quittung für 10, 15 Jahre falsche Politik, muss ich einfach so sagen. Und eben auch Häutungen. Die dritte Häutung sind die Grünen und die vierte Häutung ist die WASG mit Oskar Lafontaine, die jetzt einen wesentlichen Teil der Linken ausmachen.
Und jetzt häuten sich die Grünen, ne? Jetzt kommt die Klimaliste dazu.
Ja, das könnte auch sein.
Also es ist, die hören ja einfach nicht mehr auf mit dem Scheiß. Und egal, wo du politisch stehst, eigentlich kannst du nur daneben stehen und dir das angucken, dass es da eine linke Mehrheit gibt, die ihre Macht nicht nutzt. Und eigentlich kannst du nur kopfschüttelnd daneben stehen.
Genau so ist es.
Also selbst als Nationalsozialist müsstest du sagen, sag mal, was macht ihr da? Habt ihr sie noch alle?
Haben sie auch, haben die auch gesagt.
Stimmt.
Die haben sich totgelacht. Nein, nein, das stimmt wirklich. Das ist jetzt keine, das ist so. Die haben, also die Strategen innerhalb der NSDAP, die haben gesagt, wir nutzen das einfach gnadenlos aus. Die sind derartig zerstritten untereinander und die haben das natürlich auch geschürt und haben also Fehl- oder Fake News verbreitet und so weiter. Das haben sie einfach ausgenutzt. Und das muss man auch wirklich sagen. Angela Merkel sitzt seit so vielen Jahren auf dem Kanzlerstuhl, weil die anderen das einfach wollen, beziehungsweise weil sie es ermöglichen. Ob sie jetzt bis zu Ende denken oder nicht, ist egal. Es sieht so aus. Und die SPD kann über ihren Schatten nicht springen. Dann erzählen sie immer, dass die Linke aus der NATO austreten will. Ich meine, das ist
derartig. Das ist euer Problem. Also.
Ja, heute nicht aufregen. Ich sage ja nur, wie es ist.
Ich finde das einen der dümmsten Vorwürfe, den man überhaupt einer Partei machen kann. Nein, mit euch koalieren wir nicht, weil ihr eure Haltung zur NATO und zu Russland überprüfen müsst. Ja, nee, müssen sie nicht. Das sind halt ein paar Freaks. Das Problem hört auf, ein Problem zu sein, wenn die Talkshows aufhören, Sarah Wagenknecht einzuladen, weißt du? So, also ich weiß es, ich mache es mir gerade sehr leicht, aber das...
Ja, das machst du dir auch, das stimmt. Aber auch die beiden jetzt, die da führend tätig sind, da ist die eine für SPD-Koalition, die andere dagegen. Also das ist auch die... Na, man muss es auch schon beim Namen nennen. Das ist jetzt nicht nur in der SPD das Problem. Ja. Auch die Linke hat natürlich unterschiedliche Strömungen. Und natürlich gibt es bei der Linken auch Leute, die sagen, die SPD ist einfach eine Scheißpartei, mit der kann man nichts anfangen, weil das alles Warmduscher sind, die eben keinen Mumm haben und die irgendwie staatstragend sind. So, das ist so. Aber natürlich gibt es auch in der SPD Leute, die sagen, wir müssen jetzt endlich mit den Linken koalieren und so weiter. Ja, es ist halt eine Gemengelage, aber die gab es eben am Ende der Weimarer Republik auch. Und hätten sie das da gemacht, wäre unsere Geschichte möglicherweise jedenfalls, alles konjunktiv, anders verlaufen. Ob Hitler ganz verschwunden wäre, weiß ich nicht, aber sie wäre sicher anders verlaufen. Es hätte ja nur 2-3 Jahre gebraucht, dann wäre die Wirtschaftskrise vorbei gewesen und alles das, was Hitler sich aufs Buch geschmiert hat, war im Grunde genommen die Politik eines Reichskanzlers namens von Papen, der das eingeleitet hat mit Reformen und mit Wirtschaftsankurbelungsprogrammen, die eben 34, 35 Früchte getragen haben. So ähnlich, und damit höre ich jetzt auch auf, mich aufzuregen, wie Angela Merkel davon profitiert hat, dass Gerhard Schröder das größte, nein, das sage ich jetzt nicht, den größten Fehler innerhalb der Parteigeschichte der SPD begangen hat, indem er Hartz-IV-Gesetze verabschiedet hat, die unschuldig arbeitslos gewordenen Arbeiter irgendwelcher großen Fabriken, die ihre Leute rausgeschmissen haben oder die ihre Firmen verkauft haben an irgendeinen Huawei-König aus Korea, die mussten ihr eigenes Vermögen erstmal auf den Kopf hauen, bevor sie Hartz-IV-Gesetze in Anspruch nehmen konnten, sprich ALG 1 und 2. So, und dass man sich da wundert, dass die Leute dann sagen, die SPD ist nicht mehr meine Partei, das kann ich wiederum überhaupt nicht verstehen.
Nee, ich auch nicht. Ja, das,
danke.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitte.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bitte hört doch am 19. April 2021 die passende Ausgabe 1 Stunde History auf DLF Nova. Die ist dann auch etwas entspannter am Ende. Vielleicht.
Doch.
Ist nicht tot.